Handwerk erleben. Der Podcast mit den spannendsten Geschichten aus dem Handwerk und darüber hinaus.
Heute geht es bei uns um ein Thema, mit dem sich viele im Alltag wahrscheinlich zu wenig beschäftigen. Es geht um das Thema Tod und es geht um das Bestatterhandwerk. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Und damit ganz herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Ich bin Max Hermannsdörfer und mein Gast ist heute Emily Meichle. Sie ist Bestattermeisterin aus Geislingen in Baden-Württemberg und Miss Handwerk 2026. Hallo Emily.
Hi Max.
Emily, ich habe schon gesagt, das Thema Tod ist für viele ein Thema, wo man nicht so gern drüber spricht und leider auch immer noch oft ein Tabuthema. Bei dir sieht es ja ganz anders aus. Ich glaube, du hast seit Stunde 1 mit diesen Themen irgendwie zu tun, oder?
Ja, also bei mir muss man immer so ein bisschen damit dazu sagen, ich komme aus einem Familienbetrieb. Also mein Urgroßvater hat damals das Bestattungsunternehmen gegründet. Ich bin mittlerweile die vierte Generation. Also man wächst seinem Familienbetrieb natürlich auch einfach ganz anders damit auf. Und bei mir war immer der große Vorteil auch, dass das Thema Tod einfach in der Familie immer normal war. Man hat übers Sterben gesprochen und deswegen hat man da, war das nie irgendwie was Besonderes oder was, wo man sagt, oh Gott, da dürfen wir nicht drüber sprechen. Und da wächst man dann auch einfach anders damit auf, wie jetzt in anderen Familien, wo das Thema halt nicht so präsent ist und man sagt, oh Gott, wir reden nicht drüber, wenn jemand gestorben ist oder wenn es irgendwie dann bevorsteht. Und das macht dann natürlich auch was mit der eigenen Einstellung dazu.
Ja, du sagst schon, vier Generationen im Bestatterhandwerk. Gibt es irgendjemand aus deiner Familie, der nichts damit zu tun hat?
Tatsächlich nicht. Mein Bruder, der hat nach seinem Schulabschluss erstmal gesagt, er möchte was anderes machen, hat eine Ausbildung gemacht zum Nutzfahrzeugmechatroniker. Und nach seiner Ausbildung hat er dann aber irgendwann gesagt, ich würde auch gerne in Familienbetrieb kommen, der ist jetzt auch mit dabei. Also es ist wirklich Familienbetrieb durch und durch.
Okay, krass. Das heißt, der Betrieb ist auch ein reiner Meichle-Betrieb oder habt ihr noch weitere Mitarbeitende?
Wir haben noch weitere Mitarbeiter, tatsächlich so ein bisschen auch im Büro. Wir haben bei uns im Bestattungsunternehmen angrenzendes Trauercafé. Das heißt, die Angehörigen haben die Möglichkeit, nach der Trauerfeier auch dann bei uns nochmal Kaffee zu trinken. Das wird auch gemacht, haben wir auch eine Mitarbeiterin, die sich darum kümmert. Und wir haben auch Aushilfen dann, wenn es um die Überführung von Verstorbenen geht. Weil wir sind vier in der Familie. Wir haben 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr Bereitschaft. Es gibt auch mal Momente, wo jemand aus der Familie einfach nicht kann, weil man ja auch vielleicht noch ein Privatleben hat. Deswegen da dann auch die Aushilfen sind da auf jeden Fall Gold wert, die uns da unterstützen.
Okay, Privatleben ist aber schon so eine Sache, ne? Wenn die komplette Familie tatsächlich in diesem Betrieb ist, gibt es bei euch einen Feierabend oder ist das irgendwie immer präsent?
Dadurch, dass wir natürlich die Bereitschaften haben, rechnet man immer damit, dass irgendwie auch in der Freizeit dann irgendwie ein Anruf kommen kann. Bei uns hat auch immer einer in der Familie die Telefonbereitschaft und die Leute rufen ja zu den verrücktesten Tages- und Nachtzeiten an und haben Fragen zu einer Bestattungsvorsorge oder möchten nachts um 2 eine Änderung an der Todesanzeige machen.
Ach,
also
wirklich?
Ja, tatsächlich gibt es die leider manchmal. Und wenn man die dann darauf aufmerksam macht und sagt, hey, es ist nachts um 2, so wir können es morgen früh um 9 machen, das ist nicht zu spät, ich werde jetzt heute Nacht meinen Laptop nicht anmachen und die Änderung an der Todesanzeige nicht machen, dann heißt es immer, ja, aber bei Ihnen, bei Google steht ja dran, bei Ihnen ist rund um die Uhr geöffnet. Da sage ich aber auch, ja, irgendwann wollen wir auch mal schlafen. Die Menschen denken da aber gar nicht dran und die meinen das niemals böse. Man muss halt einfach bedenken, dass die in einer emotionalen Ausnahmesituation sind und dann funktionieren vielleicht auch einfach die ein oder anderen Gedankenabläufe nicht mehr ganz so gut. Das ist aber auch nicht schlimm, auch dafür sind wir da und man kann es aber sonst in der Freizeit eigentlich sehr gut ausblenden. Also ich bin immer erreichbar. Ja. Viele Freunde von mir sagen, wie kannst du immer dein Handy dabei haben und immer dieses Gefühl haben, ich muss erreichbar sein, aber ich bin damit aufgewachsen. Für mich macht es gar keinen Unterschied. Also ich sitze auch nicht den ganzen Abend da und denke, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt kein Anruf, sondern es passiert doch eh, wie es passiert. Ich kann es ja auch nicht ändern, wenn es dann soweit ist. Und wenn ich einen ruhigen Abend und eine ruhige Nacht habe, ist auch gut.
Das ist aber schon eine sehr besondere Einstellung, zu einem Beruf, sage ich mal. Ist es für dich ein Beruf? Also würdest du das so claimen?
Also es ist schon eher eine Berufung. Und ich finde es auch so ein bisschen eine Lebenseinstellung. Das ist aber eben auch genau das, dass ich für mich einen Beruf gefunden habe. für den ich einfach brenne, wo ich so die Leidenschaft für mich entdeckt habe. Und dann guckst du nicht am Ende vom Tag, oh Gott, jetzt habe ich 8 Stunden gearbeitet, ich möchte jetzt Feierabend machen, sondern werden es halt an einem Tag mal 10 oder 11 oder auch 12 Stunden, dann ist es nicht schlimm, weil man das irgendwie gern macht. Und das ist auch das, was ich so als ins Handwerk den jungen Menschen so ein bisschen vermitteln möchte, dass sie so einen Beruf finden sollen, für den die einfach brennen. Und dann ist auch das Thema Work-Life-Balance gar kein so ein großes Thema mehr, wenn man gern zum Arbeiten geht.
Auf das Thema Miss Handwerk werden wir auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs zu sprechen kommen, was du da genau vermitteln möchtest und was jetzt auch in den letzten Monaten schon so passiert ist. Wenn wir bei deinem Beruf, bei deiner Berufung noch bleiben wollen und eurem Betrieb, kannst du das mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären? Wie muss man sich ein Bestattungsunternehmen oder speziell auch euer Unternehmen vorstellen? Was gehört alles dazu?
Ja, also die Aufgaben bei uns sind natürlich super abwechslungsreich. Viele denken, wenn sie an Bestatter denken, einfach nur, ja, der holt die Verstorbenen ab und vielleicht ist er bei der Trauerfeier mit dabei, aber es gehört ja viel, viel mehr mit dazu. Wir sind teilweise wirklich auch Eventmanager. Das ist auch manchmal so dann der Beruf, wenn ich gefragt werde, wenn ich neue Leute kennenlerne, was machst du beruflich, und ich habe keine Lust, über meinen Beruf zu sprechen, sage ich, ich bin Eventmanagerin, weil es eigentlich ganz gut trifft.
Also, stimmt ja auch, ja.
Ja, Trauerfeiern werden immer mehr zu einem Event und ich bin dann für die ganze Planung und Organisation zuständig, das heißt im Beratungsgespräch mit den Angehörigen überlegen wir, was passt zum Verstorbenen, wie können wir die Trauerfeier individuell gestalten, dann werden die Terminabsprachen getroffen, die Blumen werden bestellt, die Musik wird ausgewählt, bei der Trauerfeier spielen wir die Musik ab, gucken, dass alles läuft, machen womöglich noch Erinnerungsfotos für die Familie, also wir sind da wirklich so Mann und Frau für alles. Es ist ja auch so spannend, weil bei uns gibt es einfach keinen Tagesablauf. Also viele sagen immer, wie sieht denn bei dir so ein gewöhnlicher Arbeitsalltag aus? Den gibt's nicht. Also wenn ich Glück habe, dann schaffe ich es morgens, wenn ich in Betrieb komme, einmal kurz die Mails zu checken. Und dann ist es aber so, wenn ein Anruf kommt und wir müssen zu einer Abholung, dann ist der ganze Tagesplan, den man sich vielleicht im Kopf geschmiedet hat, über den Haufen geworfen, weil dann einfach was anderes dazwischen kommt. Und deswegen kann man die Tage nicht planen. Man hat so die fixen Termine wie Beratungsgespräche, Trauerfeiern, die man dann natürlich einhalten muss. Aber alles andere drumherum ist komplett frei gestaltbar und veränderbar. Meistens ist es dann so, wenn man sich denkt, hey, heute Mittag habe ich mal noch ein bisschen Zeit, ich könnte mal irgendwie ein bisschen Bürokratie machen. Ja. Meistens kommt dann noch womöglich der Anruf von der Polizei, dass man irgendwie zu einer Polizeiabholung muss, wo es nicht natürlich einen Tod gab. Das macht es halt aber auch so spannend und abwechslungsreich. Wir haben auch viel mit Verstorbenen zu tun, klar durch die Abholung von Verstorbenen, und so ein Mensch kann überall versterben, ob es im Krankenhaus, im Pflegeheim, bei Angehörigen zu Hause, auf der Straße ist. Und es ist ja auch immer, wenn wir irgendwo hinkommen, wir wissen ja meistens gar nicht, wie ist die Situation eigentlich vor Ort. Also das sind auch so Dinge, wenn man sagt, ja, dann holst du halt an einem Tag 3 Verstorbene ab, es ist ja immer das Gleiche. Ja, ist es eben nicht, weil 3-mal am Tag stehen die unterschiedliche Angehörige dann vor dir. 3-mal am Tag hast du ganz unterschiedliche Situationen, wo ein Mensch verstorben ist. So ist es. Es ist immer spannend und es ist auch kein Trauerfall irgendwie der gleiche.
Hast du noch irgendwelche Hemmungen, wenn du zu einem Fall gerufen wirst?
Hemmungen tatsächlich nicht, wobei man aber auch sagen muss, es ist immer so eine leichte Anspannung, wenn man irgendwo hinfährt, gerade wenn man nicht weiß, wie sind die Gegebenheiten. Und man muss ja auch dazu sagen, Menschen sterben nicht immer friedlich. Also nicht jeder geht abends ins Bett und wacht einfach morgens nicht mehr auf, so ab 95, so wie wir es uns ja eigentlich für uns alle wünschen, dass man bis ins hohe Alter irgendwie fit und gesund ist und dann einfach abends ins Bett geht und morgens nicht mehr aufwacht. So Situationen hat man natürlich nicht. Und dann wird man auch als Bestatter oder als Bestatterin zu Fällen gerufen, gerade wenn ein Verstorbener irgendwie mehrere Tage irgendwie schon verstorben zu Hause lag und es ist noch keinem aufgefallen. Man hat dann natürlich auch mit so gewissen Gerüchen, Körperflüssigkeiten und so zu tun, das gehört damit dazu, aber man lernt damit umzugehen. Und ich denke mir auch dann oft, wenn ich denke, okay, ist jetzt gerade wirklich super unangenehm, weil das riecht super streng oder dann hast du so viele kleine Tierchen da, dann denke ich mir auch immer, es müsste jetzt nicht sein, aber also wenn ich es nicht mache, wer macht es denn dann? So, und dann wird es einfach gemacht und dann ist es auch in Ordnung und dann sind wir auch dafür da und das finde ich ganz arg wichtig, weil es ist nahe niemandem, ist auch den Angehörigen nicht geholfen, wenn ich dann sage, ich komme und sage, ja, das ekelt mich jetzt ein bisschen, ich mache das nicht. Das bringt ja auch den Angehörigen nichts. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft es Menschen unangenehm ist, wenn wir zu denen nach Hause kommen, weil da jemand irgendwie plötzlich verstorben ist und da ist halt ein bisschen chaotisch. die entschuldigen sich erstmal und wollen uns eigentlich gar nicht reinlassen. Und ich sage dann immer, ich komme nicht zum Aufräumen, mir ist es egal und ihr seid in einer Ausnahmesituation. Bei euch ist jemand verstorben, es ist doch völlig egal, ob eure Wohnung jetzt aufgeräumt ist oder ob ihr die letzte Woche nicht gesaugt habt. Das ist mir egal, es ist gar nicht wichtig, aber da merkt man dann auch, was für Kleinigkeiten dann so für Familien einfach noch unangenehmer sein können, wo ich mir denke, ihr habt gerade einen geliebten Menschen verstorben. Das kann doch jetzt nicht der Staubsauger irgendwie euer Problem sein.
Da ist ja auch jeder und jede wahrscheinlich anders. Also wenn du zu Angehörigen kommst oder mit Angehörigen zu tun hast, ich glaube, auch das ist schon eine riesige Aufgabe, die ihr als Bestatterin, Bestatter habt, da das richtige Feingefühl zu entwickeln. Wie lernt man sowas? Oder hat man sowas dann einfach?
Also ich sag, man kann das auf jeden Fall lernen. Man muss halt versuchen, einfach offen gegenüber den Menschen zu sein. Und ich finde es ganz schlimm, wenn ich so Trauerfeiern oder Szenarien von Trauerfeiern habe, die sich wiederholen. Bei einem anderen Trauerfall die gleichen Lieder wie beim Trauerfall vor 2 Wochen. Ich finde es immer ganz schwierig. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, auf die persönlichen Wünsche und auf die Familien einzugehen. Und wir haben so ein großes Dienstleistungsspektrum. Wenn ich jetzt Angehörigen im Beratungsgespräch erzählen würde, was wir alles anbieten können und was wir alles machen, wäre ich in 3-4 Stunden nicht fertig. Und dann ist es für uns immer, ist wie bei einem guten Handwerker. Du hast so deinen Werkzeugkoffer, aber es bringt nichts, wenn du dem Kunden all dein Werkzeug hinlegst und sagst so, damit könnte ich jetzt arbeiten, sondern du musst halt zum richtigen Moment so dein richtiges Werkzeug irgendwie dann auspacken. Und mit dem funktioniert es dann. Und das macht dann auch Spaß, weil du merkst schon innerhalb der ersten 5 Minuten im Gespräch mit so einer Familie, in welche Richtung könnte das gehen. Und dann braucht man halt die Fähigkeit, einfach auf die Wünsche einzugehen, auf die Menschen einzugehen. Und dann können da aber auch ganz tolle Trauerfeiern draus werden.
Kannst du mal diesen symbolischen Werkzeugkoffer von euch, du musst ihn jetzt nicht komplett auspacken, nicht 3-4 Stunden, aber kannst du mal so beispielhaft so ein paar Bestattungsarten oder Art und Weisen nennen, die du euren Verstorbenen bzw. den Angehörigen anbieten kannst?
Gut, wir haben natürlich so die grundsätzlichen Bestattungsarten wie die Feuerbestattung, die Erdbestattung oder auch die Seebestattung. Wir kommen hier aus Baden-Württemberg. Kein Mensch hier hat oder sehr wenige Menschen haben Bezug zur Nord- und Ostsee. Ich muss Angehörige in meinem Beratungsgespräch nicht fragen, ob die eine Seebestattung in der Nordsee wollen. So, also Thema Seebestattung bleibt im Werkzeugkoffer, bis die Angehörigen sagen, oh, unser Verstorbener war immer so mit dem Meer verbunden und der ist an der Ostsee aufgewachsen. Dann kann ich sagen, ihr habt da was für euch. Dann ansonsten so Dinge zum Beispiel wie Erinnerungsschmuck. Also wir haben ja die Möglichkeit, von Verstorbenen Fingerabdrücke zu nehmen oder auch eine Haarsträhne abzunehmen, wo dann danach so ein Erinnerungsschmuck draus gemacht werden kann. Ein Anhänger mit dem Fingerabdruck graviert oder irgendwie eine Perle, wo dann die Haare mit verarbeitet sind. Das wollen aber ganz viele Familien nicht. Und ich habe dann schon immer im Gefühl, könnte das der Familie irgendwie in ihrer Trauerarbeit weiterhelfen, könnte der was bringen, wenn die einfach noch einen Teil vom Verstorbenen bei sich tragen können. So, wenn ich dann das, vor allem auch bei jungen Menschen, also wenn man junge Angehörige hat, wenn Menschen jung versterben, die älteren Generationen wollen das nicht so. Ich sag, die jüngeren Generationen, unsere Generation, so, die können sehr schwer loslassen. Und dann sind natürlich so Dinge wie, ich nehme noch eine Haarsträhne und ich weiß, ich habe immer was von dem geliebten Familienangehörigen bei mir, dann ist es so ein kleiner Teil, den ich nicht loslassen muss, den ich bei mir tragen kann und dann ist derjenige auch immer bei mir. Das sind so Dinge. Oder auch, wir können ja bei der Trauerfeier alles Mögliche dekorieren. Wir hatten letztens eine Trauerfeier, da stand das Motorrad vom Verstorbenen bei uns in der Trauerhalle und auf dem Sitz von diesem Motorrad war dann die Urne aufgestellt. Das sind auch so Dinge, die passieren einfach in so einem laufenden Beratungsgespräch. Oder ich hatte eine Familie, wir haben so eine klassische Trauerfeier geplant auf dem Friedhof mit einer Trauerrednerin. Und dann sagte die Familie so im Lauf des Gesprächs, nebenbei, die haben eigentlich mit sich geredet und gar nicht mit mir, weil ich was aufgeschrieben habe, sagen die, und danach gehen wir auf die Wiese von dem und feiern da ein richtiges Fest. Und dann habe ich gesagt, was für eine Wiese und was für ein Fest. Ja, der hatte ein Gartengrundstück und da haben wir immer die krassesten Feste gefeiert. Und der ist jetzt da nicht mehr da, aber wir lassen Bierwagen kommen, da wird ein Zelt aufgebaut und wir machen nach der Trauerfeier dann ein Fest. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, und was haltet ihr davon, wenn wir jetzt einfach alles, was sie die letzte halbe Stunde besprochen haben, über den Haufen werfen und wir aus dieser Trauerfeier ein Fest machen und wir die Trauerfeier mit der Urne vom Verstorbenen auf dieser Wiese machen. Und das haben wir gemacht. Und das sind einfach so Dinge, Die können aber auch nur dann passieren, wenn Angehörige sich mir gegenüber öffnen. Gerade wenn dann solche Gespräche am Tisch, mit denen ich ja nichts zu tun habe, vielen wäre es unangenehm zu sagen, wir machen danach irgendwie ein Fest, weil die denken, die trauern nicht richtig. Aber wenn man sich mir gegenüber öffnet, dann kann man da so viel machen. Und ich werde jetzt natürlich nicht zur 95-jährigen Oma Hildegard sagen, komm, die Urne vom Opa Hans, die stellen wir jetzt bei euch in den Garten, bei eurem Reihenhaus und dann machen wir da die Trauerfeier. Das wäre völlig unpassend. Also da sind schon so Dinge, man kann sehr viel machen, man kann Trauerfeiern sehr individuell gestalten. Bei uns haben auch Angehörige die Möglichkeit, den Verstorbenen selber mit uns nochmal zu waschen, anzukleiden und herzurichten. Auch die Möglichkeit gibt's. Aber wenn ich schon das Gefühl habe, die Angehörigen haben Berührungsängste mit einem Verstorbenen, auch wenn es jemand aus der eigenen Familie ist, muss ich das denen nicht anbieten. Aber wenn ich höre, dass eine Tochter ihren Vater 20 Jahre lang gepflegt hat, der kann ich das natürlich anbieten und sagen, hey, du hast es 20 Jahre lang gemacht. Warum machst du es jetzt nicht auch noch mal ein letztes Mal? Ja, also das sind so, du merkst, es sind ganz viele Werkzeuge,
was man da machen kann. Super spannend. Und es zeigt aber, dass eine Bestattung nicht immer nur traurig und alle in Schwarz sein soll oder sein muss. Also, dass es eben noch mehr gibt. Und ich weiß nicht, ob sich die Menschen da tatsächlich schon trauen, dann eben auch solche Wünsche rauszuarbeiten. Aber das ist ja dann deine Aufgabe wahrscheinlich, so wie ich es raushöre.
Ja, und wir sind hier sehr wir sind eigentlich quasi auf dem Land. Geislingen ist zwar eine kleine Stadt, aber es ist hier alles sehr ländlich. Zu mir kommen Angehörige und sagen, Frau Meichle, jetzt ist ja mein Mann gestorben, aber ich fühle mich in schwarzen Klamotten gar nicht wohl, aber ich muss ja jetzt ein Jahr nur schwarz tragen, weil was denken sonst die Nachbarn? Und ich denke mir, ey, wenn du dich in schwarzer Kleidung nicht wohlfühlst, dann zieh doch bitte an, was du möchtest. Und es ist doch völlig egal, was die Nachbarn sagen. Aber es ist schon so, dass viel geguckt wird und überlegt wird, oh, können wir das so machen oder was denken dann nachher die anderen? Und das finde ich ein ganz falscher Ansatz, weil wer sind die anderen und mit welchem Recht fangen die an, über einen Abschied zu judgen, wo sie ja, also die sind ja dann, die Nachbarn sind dann vielleicht nicht unbedingt in Trauer, denen kann das doch völlig egal sein. Und das ist sowas, wo ich die Menschen dann dazu auch ermutigen möchte, wobei ich dann auf der anderen Seite auch die Angehörigen schützen muss. Also wir haben zum Beispiel Thema Musik bei einer Trauerfeier. Also du kannst ja das ja bunter und verrückter nicht vorstellen, wie die Musikauswahl zu Trauerfeiern. Und dann passiert es auch mal, dass wir so Lieder wie Hell's Bells oder so zur Trauerfeier spielen. Ja. Und so ein Lied zu Beginn von einer Trauerfeier, wenn ich das abspielen muss, finde ich das selber immer sehr unangenehm, weil ich stehe dann an der Musikbox und dann fängt das Lied an und alle drehen sich um zu
Kriegst
mir.
Kriegst du die Blicke ab?
Weil die alle denken, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Das sind dann so Sachen, wo ich meinen Angehörigen auch rate, wir können das Lied spielen, voll gern, aber lass doch den Pfarrer, die das mittlerweile auch mitmachen teilweise, solche Lieder zur Trauerfeier oder die freien Redner, lass sie doch erstmal erzählen. Lass sie doch erstmal über die Musik sprechen, die der Verstorbene gern gehört hat und dann sag, hey, Hell's Bells war sein Lieblingslied und genau das hören wir jetzt. Dann ist es eine ganz andere Situation und dann sitzen nachher auch nicht in den ersten 2 Minuten die Leute in der Trauerfeier und sagt, oh Gott, was hat sich Familie Müller da jetzt eigentlich für Lieder rausgesucht? Sind die bescheuert? So, also es gibt dann, wir müssen die Angehörigen dann schon auch dahingehend so ein bisschen schützen, aber dafür sind wir da, die zu beraten und so können individuelle Trauerfeiern entstehen und das finde ich ganz arg toll. Ich habe lange noch mit meiner Oma zusammengearbeitet, also wir waren eine Zeit lang, vor allem als ich frisch in Betrieb kam, 3 aktive Generationen, die im Betrieb gearbeitet haben. Das können sich ganz arg viele gar nicht vorstellen. Das war auch sehr spannend, weil meine Oma zum Beispiel auf ihrem Schreibtisch stand eine Schreibmaschine. Und ich saß dann gegenüber und bei mir stand halt der Computer. Also es waren dann da auch schon ein bisschen Differenzen, aber da konnte ich tatsächlich von meiner Oma auch super viel Berufserfahrung, einfach was sie mir mit da auf den Weg gegeben hat, das war unfassbar. Und mit der habe ich mich dann auch oft unterhalten und wir stellen ja mittlerweile bei 95% der Trauerfeiern ein Foto vom Verstorbenen neben der Urne oder neben dem Sarg auf. Das hätte es vor 25 Jahren, vor 20 Jahren, vor 15 Jahren nicht gegeben. Da war das die maximale Ausnahme und mittlerweile geht es fast nicht mehr ohne. Und das ist auch wieder so ein Teil, es wird alles persönlicher und es wird alles individueller. Und so soll Abschied auch sein.
Ja, ich finde es ja schön, dass sich dieses Thema wandelt und dass da sich auch mal mehr getraut wird oder dass man wirklich die Wünsche der Verstorbenen umsetzt. Und da vielleicht ihr habt bei euch auf der Website Jetzt darfst du gleich sagen, wie es richtig heißt. Ist es die Bestattungsverfügung? Oder, also das für die Menschen selbst ihre Bestattung quasi planen können. Wie heißt es genau und was ist das?
Also es gibt die Bestattungsvorsorge, also so Danke. Wird dieses ganze Thema genannt. Es ist so, dass Menschen zu Lebzeiten schon ihre eigene Bestattung planen können. So wie die Menschen im besten Fall Patientenverfügungen machen, Generalvollmachten machen, so können die auch ihre Bestattung planen. Und ich finde das einen super, super wichtigen Weg. Ganz arg viele haben Angst vor diesem Schritt. Und wir beraten viele Menschen hinsichtlich der Bestattungsvorsorge und in 80% der Fällen kommen die Menschen und sagen, oh Gott, vor dem Gespräch bin ich jetzt irgendwie voll aufgeregt. Aber das sind die lustigsten und die amüsantesten Gespräche tatsächlich, weil das einfach so eine lockere Atmosphäre ist. Und ich sage immer, vom über den Tod reden ist noch keiner gestorben. Und wir müssen einfach anfangen, in der Generation oder auch jetzt in den jüngeren Generationen viel mehr über dieses Thema offen auch zu sprechen. Ja. Weil dann fangen wir halt an, dass so Vorurteile gar keine Rolle mehr spielen, weil einfach alle besser informiert sind. Wenn alle besser informiert sind, haben viel weniger Angst davor. Und ich bekomme es ja mit, die größte Angst von meinen Angehörigen, also von Angehörigen, die mir im Beratungsgespräch gegenüber sitzen, alle Sterbefälle, die ich betreue, die Angehörigen davon sind meine Angehörigen. Viele denken dann immer, es wäre meine Familie, aber nein, es sind meine Angehörigen, die ich begleite. Ja. Die größte Angst von denen ist immer, dass die irgendwas entscheiden, was der Verstorbene so nicht gewollt hätte. Also ist es jetzt die richtige Bestattungsart? Oh Gott, hätte sich die Mama das wirklich so gewünscht? Hätte dem Opa die blaue Urne gefallen? Und das sind so Kleinigkeiten, die verunsichern die Angehörigen wahnsinnig. Und ich denke mir, wenn doch jeder zu Lebzeiten einfach schon mal so ein bisschen kommuniziert, was er möchte, das muss gar nicht in der Bestattungsvorsorge mit dem Bestatter sein, aber setzt euch in der Familie zusammen und sprecht einfach mal drüber, wie sind eure Vorstellungen, was möchtet ihr? Oder auch einfach, was möchtet ihr nicht? Was wäre für euch so ein No-Go? Und kommuniziert es, schreibt es dann vielleicht noch auf. Dann ist es nachher so eine Entlastung für die Hinterbliebenen, weil die einfach wissen, so welchen Weg können wir gehen. Und ob die Blumen dann nachher weiß sind zur Trauerfeier oder rot oder pink, ist völlig egal. Das sind dann Sachen, die können entschieden werden. Aber wenn so ein grober Weg mal vorgelegt ist, dann ist es mega. Wir haben auch Angehörige, die planen zu Lebzeiten ihre Bestattung bis ins kleinste Detail. Also auch da, die gibt's und ich hatte da mal eine Frau, also diese Frau hat mich wirklich nachhaltig sehr geprägt. Die war schwer krank und die Familie war zu mir zur Bestattungsvorsorge. Und das war so weit in der Planung, dass ich für sie ihre eigene Todesanzeige gestalten musste, wo einfach nur der Todestag geixt war und das Datum von der Trauerfeier. Ach, und ich sagte ihr, das ist auch als Bestatterin, ich setze am Tag mehrere Todesanzeigen, aber das war für mich irgendwie, ich saß da sehr lang davor und dachte, das ist richtig krass und wie stark und mutig muss ein Mensch sein, der weiß, er hat eh nicht mehr viel Zeit zu leben, sich damit so zu beschäftigen. Und die Frau hat das alles geplant und bis zu dem Moment, als sie verstorben ist und da bin ich damals mit meinem Papa und einer Aushilfe, wir sind zu dritt zur Familie nach Hause gefahren, weil sie zu Hause einschlafen durfte. Und als wir gegangen sind, hat der Ehemann uns 3 eiskalte Flaschen Weißwein mitgegeben und hat gesagt, das stand auf der Liste meiner Frau, dass die Personen, die sie abholen, noch eine eiskalte, quasi perfekte Trinktemperatur, eine Flasche Weißwein bekommen, jeder. Und abends dann diesen Weißwein noch aufmachen und einfach auf sie und auf ihr Leben anstoßen. Und also wenn ich das heute noch erzähle, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, weil ich fand das so, so stark und so krass. Also auch das kann Bestattungsvorsorge sein, aber dafür sind ganz, ganz viele nicht mutig genug.
Ich sag dir, meine Augen werden gerade leicht feucht, so, weil ich finde das echt, also es ist super schön, sowas zu hören, weil man setzt sich damit zu wenig auseinander, aber was es dann bewirken kann, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man darüber ordentlich spricht und kommuniziert und da auch dann den Druck von den eigenen Angehörigen nimmt.
Ja.
Das tut ja zu Lebzeiten schon gut, finde ich. Wenn man das so macht.
Und auch der Familie hat es dann in diesem ganzen Trauerprozess, auch denen hat es gut getan, weil die wussten einfach, es war mit mir schon alles besprochen, jeder wusste, was er zu tun hat. Die Enkel haben dann noch die Urne bemalt, die hatten die Urne mit nach Hause bekommen und so. Und das waren einfach, also das war so ein schöner Abschied. Auch da wird heute noch, da waren super viele Menschen da, da wird heute noch so oft drüber gesprochen. Und ich denke mir, die sitzt jetzt irgendwo da oben und denkt, ich habe da alles richtig gemacht und das ist jetzt auch schon 2 Jahre her,
ja.
2,5, ich spreche heute noch über sie und das ist schon krass, ja.
Krass, wirklich. Also sowas bleibt dann auch im Gedächtnis und
ja.
Da wird der Tod, klar, es ist nie ein schönes Ereignis, wenn jemand stirbt, müssen wir nicht drüber reden, aber es, ja, man kann sich's schöner in Anführungszeichen gestalten oder zumindest, wie man damit umgeht, kann man sich schöner gestalten.
Ja, ja. Und ich meine, wir bleiben auch alle nicht da. Also das ist ja das auch was unausweichlich. Klar ist. Und das ist, viele kommen dann mit Mitte 50 und sagen, oh ja, Frau Meichler, eigentlich ist noch zu früh für eine Bestattungsvorsorge, oder? Da habe ich gesagt, also ich habe auch schon Menschen abgeholt, die waren deutlich jünger. Also es ist ja immer auch die Frage, was ist zu früh, um drüber zu sprechen?
Ja.
Das ist nie zu früh, weil wir wissen alle nicht, wie viel Zeit uns hier auf der Welt zu leben bleibt. Und deswegen müssen wir auch jeden Tag nutzen. Und deswegen kann man da auch mal drüber sprechen. Mhm. Wo mir immer so ein bisschen das Verständnis fehlt. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft das passiert, dass Angehörige zu mir kommen zum Beratungsgespräch. Man fragt das Geburtsdatum ab. So, und dann sind die Menschen 95, 98, 100. Und du denkst dir so, okay, die werden sich ja mal Gedanken drüber gemacht haben. Und dann heißt es, ob es eine Feuer- oder eine Erdbestattung geben soll. Frau Meichler, darüber haben wir uns noch nie Gedanken gemacht. Wissen Sie, das war jetzt alles so plötzlich und unerwartet. Also da wissen wir jetzt eigentlich gar nicht. Dann denke ich mir, okay, ich verstehe diesen Punkt, dass es auch mit 100 plötzlich und unerwartet sein kann, weil es einfach viele Menschen gibt, die in dem Alter noch fit sind, was ich finde ich super krass. Mhm. Aber ich denke mir auch so, also was glaubt ihr denn? Wie lange hättet ihr noch leben wollen, bis dieser Moment kommt? Mhm. Aber das ist dann bei ganz arg vielen gar nicht, dass dieses Bewusstsein fehlt, sondern ich glaube, das ist da einfach die Angst, darüber zu reden und dieses sich nicht trauen, dieses Thema anzusprechen. Aber das bringt dann halt nachher niemanden weiter.
Ja. Wie gehst denn du persönlich mit dem Thema um? Ich meine, du hast beruflich damit jeden Tag zu tun, aber was macht dieser Beruf mit dir persönlich?
Man versucht schon, das Leben tatsächlich anders zu schätzen, weil wir viele Familien mit schweren Schicksalsschlägen auch einfach begleiten und man sich natürlich auch mal die Gedanken macht, so was ist, wenn das mir in meiner eigenen Familie passiert? Dann holst du einen Verkehrsunfall ab von einem jungen Mann und denkst dir, ey, was wäre gewesen, wenn ich das gewesen wäre? Also man setzt sich da schon mehr damit auseinander, weil man es natürlich auch einfach mehr mitkriegt. Und ich habe dann für mich einfach so ein bisschen irgendwann mal mich dazu entschlossen, dass ich sage, ich möchte einfach die Zeit, die ich hier habe, nutzen. Ich möchte gucken, dass ich jeden Tag zu einem guten Tag mache, dass ich mich nicht zu viel über andere Idioten auf diesem Planeten aufreg, die es alle gar nicht wert sind, sondern dass man das Leben einfach viel mehr schätzt und vor allem, dass man es schätzt, wenn man morgens aufsteht und gesund ist. Ich gehe privat sehr viel laufen, weil es auch einfach für den Kopf so, da bekommt man den Kopf frei und ich lauf immer an einem Pflegeheim vorbei. Also es ist so, da ist der Fahrradweg, das ist so meine Hauptlaufroute. Und immer sitzen da irgendwelche älteren Menschen im Rollstuhl, die nicht mehr laufen können. Und so oft werde ich dann beim Laufen so ein bisschen nachdenklich und denke, krass, ich habe das Privileg, ich habe 2 funktionierende Beine, ich kann laufen gehen. Ja. Und es gibt einfach Menschen, denen ist es gar nicht mehr möglich. Und das, ich finde, da darf man schon so ein bisschen bewusster sich auch das einfach ins Gedächtnis rufen. Bei uns kommt aber auch der Alltag dazwischen und dann regt man sich über Nachbarn auf oder dann regt man sich auch manchmal über andere Menschen auf, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, die es nachher gar nicht wert sind. Und meistens ist es dann so, kommt bei uns irgendwie ein neuer Trauerfall rein, wo du dann im Beratungsgespräch mit Angehörigen sitzt und dich selber so ein bisschen dafür schämst, weil du denkst, ey, und ich habe mich aufgeregt, weil der Nachbar, der Penner, so blöd geparkt hat. Also das ist es aber gar nicht wert, weil es gibt auch einfach Situationen im Leben, da kann es einen viel schlechter treffen.
Ja.
Aber es ist halt trotzdem auch der Alltag, der dazwischen kommt. Also es ist immer so, ich
erzähle. Ja, ich höre schon raus, so das Bewusstsein ist schon ein bisschen anderes als vielleicht für Menschen, die mit den Themen nichts zu tun haben. Sich bewusst zu werden, die Privilegien, die man so hat, ja, und die Probleme, die dann manchmal eben kleiner sind, als sie sein könnten.
Ja.
Okay. Sehr, sehr interessant. Ich würde mit dir gern ein bisschen über den Tellerrand noch rausschauen, weil ich habe gelesen, dein Papa war vor ein paar Wochen in Venezuela. Dort hat es Ende Juni 2 sehr schwere Erdbeben mit vielen Toten gegeben. Warum war dein Papa da?
Es ist so, es gibt ein Team, das nennt sich das Death Care Team. Das Death Care Team hat sich gegründet 1999 tatsächlich aus einer Gruppe an Bestattern und Thanatopraktikern. Thanatopraktiker sind nochmal speziell ausgebildete Bestatter, die sich explizit um die Rekonstruktion von Unfallopfern kümmern und auch das Konservieren von verstorbenen Körpern. Mhm. Und 1999 war das Erdbeben schon in der Türkei. Und da hat sich dieses Team gegründet und ist dann damals in die Türkei geflogen, um dort Verstorbene zu versorgen. Und es ging dann weiter, die waren 2004 auch beim Tsunami in Thailand, haben sich um die Rücküberführung auch von deutschen Todesopfern gekümmert. Und seitdem besteht dieses Team. Die waren auch 2023 in der Türkei beim Erdbeben und eben jetzt in Venezuela auch wieder. Und es ist halt einfach auch so ein Thema, was super wichtig ist, was jetzt deutschlandweit auch aufgezogen wird. Also ich denke, man kann die Ausrüstung im Hintergrund auch unschwer erkennen.
Ja. Erklär mal, was steht da oder was hängt da für Leute, die nur zuhören können?
Also tatsächlich ist hier im Hintergrund, also es sieht eigentlich ein bisschen aus, ich habe vorhin so meinem Vater gesagt, ich fühle mich, als würde ich in einer Feuerwehrumkleidekabine sitzen. Also es sind Einsatzuniformen, ein Helm, Warnwesten, Handschuhe, es stehen Einsatzstiefel auf dem Boden. Und das sind eben so Dinge, wenn dieses Team in einen Einsatz fährt oder fliegt, je nachdem, wo eben einfach eine Katastrophe passiert ist, wo sehr, sehr viele Verstorbene zu bedauern sind, fährt dieses Team dahin und kümmert sich um die Bergung von Verstorbenen und auch um die Identifikation zusammen mit der Polizei. Das wird jetzt auch dieses Deathcare-Team, wird jetzt quasi auch auf Deutschland übertragen. Das nennt sich dann dieses Bestatter-Notfall-Team. Und das Bestatter-Notfall-Team kümmert sich dann auch vor allem deutschlandweit darum, wenn Großschadenslagen passieren, sei es ein Flugzeugabsturz, eine Bahnentgleisung oder alles, was passieren kann und wir einfach eine Vielzahl an Verstorbenen haben, dass dort dieses speziell ausgebildete Team an Bestattern kommt und sich um die Bergung und Versorgung von den Verstorbenen kümmert, dass einfach Einsatzkräfte wie die Bundeswehr, das Rote Kreuz, das THW sich um die Bergung von den lebenden Menschen kümmern kann. Weil es ist halt natürlich auch nachher eine psychische Entlastung, weil wir haben jeden Tag mit Verstorbenen zu tun. Klar ist es auch für uns nochmal ein Unterschied, wenn es dann auf einmal hunderte Verstorbene an einem Tag sind, die es zu versorgen gilt. Aber diese ganzen Einsatzkräfte, die in Katastrophengebiete fahren, fliegen, die haben ja immer diese Motivation, sie wollen Menschenleben retten. Mhm. Und jedes Menschenleben, was sie nicht retten können, zieht denen natürlich wahnsinnig viel Energie. Und wir als Bestatter, wir kommen und sagen, ey, unsere Mission ist es, den Verstorbenen einfach nochmal so die letzte Würde zu geben, die identifizieren zu können, dass sich die Angehörigen verabschieden wollen. Das heißt, wir Bestatter sind nicht diejenigen, denen alles auch psychisch einfach an denen alles vorbeigeht und uns das egal ist, sondern wir gehen mit einem anderen Mindset in so Einsätze rein und können damit natürlich halt auch die Rettungskräfte einfach deutlich unterstützen.
Den Aspekt hatte ich so tatsächlich noch gar nicht auf dem Schirm. Das ist natürlich auch für die Hilfskräfte, die sich ja tatsächlich um das Leben retten kümmern, dass es auch für die eine ganz arge Entlastung ist, wenn die Verstorbenen von Spezialisten, sage ich mal, geborgen oder aufbereitet werden und dann, klar, die Angehörigenseite, das ist natürlich dann ja für die Menschen brutal wertvoll, wenn da würdevoll mit den Verstorbenen umgegangen werden kann. Jetzt sind solche Extremereignisse wie Erdbeben natürlich schon auch für euch oder für euren Berufsstand schon was sehr Außergewöhnliches. Wie ist dein Papa auch damit umgegangen?
Ja, also es ist tatsächlich natürlich, wenn dann dieses Team nach Hause kommt, die haben auch Möglichkeiten, dann von einer Versorgung, also auch von einer psychischen Versorgung, wo die da Anspruch dann auch drauf haben, aber tatsächlich ist es da einfach viel so dieses nach Hause kommen und diese Geschichten einfach erzählen, was man dort erlebt hat und man merkt dann auch, als er jetzt zurückkam, es gab so ein, zwei Geschichten, die er einfach immer wieder erzählt hat, wo man merkt, okay, die belasten ihn dann doch ein bisschen, aber da ist es dann sehr wertvoll, innerhalb von der Familie auch einfach drüber zu reden und dann kann man damit umgehen, weil wir ja auch diese Fälle, die uns einfach ein bisschen näher gehen, die haben wir in unserem Alltag ja auch und da wissen wir auch, wie wir damit umzugehen können, ist natürlich in so einem Einsatz nochmal eine andere Anzahl, was man da am Tag dann runterrattert, wenn man das so möchte, weil es auch einfach gar nicht anders geht, aber dieses Team fliegt da runter und weiß ja schon, was auf sie zukommt und ja, also es ist dann da, es geht auf jeden Fall. Und wie gesagt, die haben immer noch mal die Möglichkeit, sich dann da auch professionelle Unterstützung dazu zu holen, was auch an manchen Stellen nicht schlecht ist, weil Bestatter sind die harten Hunde, natürlich, klar. Nee, uns geht nichts zu nah. Mhm. Aber es ist natürlich dann hinter der Fassade, sieht es dann auch noch mal ein bisschen anders aus.
Ja, das sind natürlich schon extreme Seiten des Berufs. Wir haben über die schönen, ich weiß nicht, also würdest du, ist es pietätlos, wenn man über die schönen Seiten des Berufs spricht? Eigentlich ja nicht, weil ihr macht ja für die Angehörigen, für deine Angehörigen, macht ihr ja alles besser als vorher im besten Fall.
Ja,
also
es ist so.
Dann, wenn der Verstorbene oder wenn der Angehörige verstorben ist, natürlich. Ja,
ja. Also ich bezeichne meinen Beruf auch selber als schön. Ich sage ungern, ich habe Freude an meiner Arbeit, aber es ist einfach schön. Und wir kriegen super viel Wertschätzung und Dankbarkeit von den Angehörigen. Und das ist in ganz wenigen Berufen so. Und das ist tatsächlich schön und das ist auch ein schönes Gefühl. Und ich bin nicht verantwortlich für die Schicksalsschläge, die eine Familie erleben muss. Aber was ich machen kann, ich kann für die Familie da sein. Ich kann der eine Unterstützung in der schweren Zeit sein und kann versuchen, dass die ihren Weg ins Leben wieder gehen. Sei es durch eine gute Begleitung und eine würdevolle Trauerfeier. Das ist alles, was ich machen kann. Und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass jemand stirbt. Das muss ich mir manchmal auch so ein bisschen ins Bewusstsein wieder rücken, wenn ich dann manchmal wieder denke, wie kann sowas passieren? Und wenn es mich dann auch mitnimmt, da ich sage, ich kann an der Situation nichts ändern. Ich kann nur maximal versuchen, die Situation für die Angehörigen so erträglich wie möglich zu machen.
Ja, der Beruf Bestatterin, Bestatter, Bestattungsfachkraft ist gerade angesagt, würde ich sagen, wenn man sich so die Ausbildungszahlen anschaut. In den vergangenen 10, 12 Jahren hat sich die Ausbildungszahl verdoppelt und, das weißt du besser als ich, es sind wahnsinnig viele Frauen, auch junge Frauen, die in diesen Beruf gehen, die dieses Handwerk erlernen wollen. Kannst du dir diesen Hype erklären?
Ja, also es geht schon so ein bisschen in die Richtung, dass vor allem die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft gerade so ein bisschen eine Trendausbildung ist. Ich bin selber auch im Prüfungsausschuss, also ich nehme auch Gesellenprüfungen, Zwischenprüfungen ab. Mhm. Ich finde es super schön, dass sich junge Menschen damit auseinandersetzen. Viele gehen in den Beruf, weil sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit einem Bestatter gemacht haben in der eigenen Familie. Oder dann aber dieses andere Extrem, die jungen Menschen haben sehr positive Erfahrungen mit einem Bestatter gemacht, der die begleitet hat, irgendwie in einem Trauerfall in der Family. Und dass sie dann sagen, okay, das sind so Vorbilder, das möchte ich irgendwie auch machen. Und die fangen dann die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft an. Dazu muss man sagen, gerade auch dieses Negativbeispiel, was man sehr, sehr viel hört, also dass der Bestatter halt eigentlich da irgendwie jetzt nicht so die Kompetenzen hatte, jemanden zu bestatten. In Deutschland darf jeder Bestatter werden. Also wenn du morgen keine Lust mehr hast auf deinen Beruf, dann kannst du dir einen Gewerbeschein holen und kannst übermorgen Bestatter werden, ohne Ausbildung, ohne alles. Und das ist so ein bisschen das Problem, was auch die Gesellschaft einfach nicht weiß. Und die haben dann halt irgendwie, man hat so ein Vertrauen in den Bestatter, dass er schon weiß, was er tut. Aber es gibt halt mittlerweile in Deutschland ganz viele Betriebe, die wissen vielleicht nicht unbedingt, was sie tun. Deshalb kämpfen wir auch gerade für die Meisterpflicht so sehr. Also der Berufsverband kämpft da sehr dafür, dass eine Meisterpflicht eingeführt wird, dass wir einfach die Qualitäten vom Bestatter so ein bisschen anheben, dass es einfach kontrollierbarer wird. Weil das Problem ist, wenn wir Angehörige in so einem Trauerfall nicht richtig begleiten, dann hinterlassen wir da nachher einen seelischen Schaden, der bleibt fürs ganze Leben. Und ohne das Bestatterhandwerk da jetzt, oder ohne das Friseurhandwerk zum Beispiel da jetzt klein zu reden, wenn ich morgen zum Friseur gehe und der Friseurmeister schneidet mir meine Haare schief, dann sehe ich halt vielleicht für Wochen ein bisschen komisch aus, aber es wächst wieder nach. So, und also ein psychischer Schaden wächst halt nicht einfach in 4 Wochen irgendwie wieder nach und dann ist es kein Thema mehr. Deswegen ist es auch sehr heikel. Ansonsten, ich bin super stolz, dass so viele Frauen ins Bestatterhandwerk gehen. Wir sind natürlich ein sehr empathisch geprägter Beruf, was dann den Frauen doch auch einfach nochmal besser liegen kann, nicht muss. Aber es ist auch einfach ein sehr kreativer Beruf und deswegen finde ich das auch toll, dass so viele Frauen das machen, zumal man ja eigentlich so, die meisten Menschen, wenn die an Bestatter denken, denken die an so einen älteren Mann im schwarzen Anzug. Es ist leider so, ich muss es viel zu oft sagen, aber es beschreibt einfach die Wahrheit und dann finde ich das genau wichtig, dass wir jungen Menschen auch einfach den Leuten zeigen können, so hey, wir sind Bestatter und wir können das auch und Nur weil wir Frauen sind, sind wir da nicht weniger wert oder haben weniger Qualifikationen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich zu Angehörigen nach Hause komme. Und vor allem früher war das ganz arg krass, wenn ich mit meinem Dad dann zu einer Abholung gefahren bin und dann der Angehörige gesagt hat, ja, Herr Meichle, wo ist denn noch Ihr anderer Mitarbeiter? Und mein Vater gesagt hat, ja, ich habe doch meine Tochter dabei, wir sind zu zweit, wie viel sollen noch kommen? Ja, das Mädle kann doch jetzt hier nicht meinen Vater aus dem zweiten Stock tragen. So, und das sind dann so Situationen, wo du daneben stehst und denkst, okay, glaubst du wirklich, wenn ich es nicht könnte, wäre ich hier? Ja. Also man muss sich da schon als Frau, aber das ist ein Handwerksproblem generell, man muss sich als Frau da einfach so ein bisschen mehr beweisen, aber das macht uns auch stärker.
Es ist aber natürlich schon mühsam, sage ich mal, wenn man regelmäßig auch mit solchen Aussagen konfrontiert ist. Und ja, du sagst es, es ist jetzt kein exklusives Problem des Bestatterberufs, sondern das ist in ganz vielen Handwerksberufen leider noch so. Deshalb, ich finde es umso schöner, wenn es dann auch Vorbilder gibt aus den Gewerken, und da gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Vorbilder und Frauen im Handwerk, die ihr Handwerk zeigen und da Unterstützung auch bieten für junge Frauen, die diesen Beruf vielleicht lernen wollen und die sich aber vielleicht nicht trauen oder die sich getraut haben und dann schlimme Erfahrungen gemacht haben. Also ich hoffe sehr und wünsche es dem Handwerk als allgemeiner Berufsstand, dass sich das verbessert, dass es sich verändert. Du hast ja jetzt auch viel Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Gewerken. Siehst du, dass sich das ändert? Spürst du eine Verbesserung?
Ja, also, und wir haben ja gesehen in der Tagesschau, die vor ein paar Tagen gesagt hat, das Handwerk wird immer beliebter und auch immer mehr Frauen machen so diese klassischen Männerhandwerksberufe. Ich finde das sehr stark und ich finde auch, da macht das Handwerk aktuell alles richtig. Wie du sagst, wir brauchen einfach Vorbilder, die zeigen, was da möglich ist, und dann müssen wir vielleicht einfach ein bisschen aufhören, das immer zu kategorisieren in Frauen und Männer, sondern einfach die Arbeitskraft sehen, wie sie da ist, und wir Frauen haben vielleicht dann nicht immer die Kraft, wie sie ein Mann hat, aber die brauchen wir auch gar nicht, weil wir haben sonst andere Ideen oder Ansichten, wo das Handwerk einfach auch davon profitieren kann. Und das finde ich ganz arg wichtig. Und es sollte am Ende des Tages egal sein, ob bei einer Familie ein Handwerker zu Hause vor der Tür steht und ob der jetzt kurze, dunkle Haare hat oder ob die jetzt blonde, lange Haare hat. Das ist doch völlig egal. Und wenn wir unsere Arbeit gut machen, dann spielt das Geschlecht überhaupt keine Rolle. Und ich finde, da müssen wir hinkommen. Gar nicht so dieses, weil wir Frauen wollen ja auch die Männer nicht aus dem Handwerk drängen. Das ist ja dann auch immer oft so, ja, was die Frauen jetzt wieder wollen, die tun so, als würden wir die Männer nicht brauchen. Doch, weil wir brauchen die Männer ja trotzdem. Aber wir müssen so eine Zusammenarbeit irgendwie schaffen, dass wir halt einen Part haben, der stark ist, der die Sachen machen kann, die vielleicht die andere nicht machen kann. Und die hat dafür die clevereren Ideen, wie man irgendwelche tricky Probleme lösen kann.
Ja, und ganz ehrlich, das habe ich jetzt auch schon in mehreren Gesprächen gehört. Auch für einen vermeintlich starken Mann ist es nicht gut, wenn man, keine Ahnung, versucht, einen Kessel alleine zu schleppen. Also rein aus gesundheitlicher Sicht ist es nie gut, wenn man versucht, schwere Dinge alleine zu tragen, und deshalb, es ist völlig egal, ob Mann oder Frau. Macht euch euren Rücken nicht kaputt, sondern dafür habt ihr ein Team. Ja, dafür seid ihr ein Team.
Ja, und wir sind nur gemeinsam stark. Einer alleine kann es nicht sein. Wir müssen da alle zusammenhalten.
Emily, du bist ja jetzt als Miss Handwerk 2026 quasi Botschafterin, nicht nur deines Berufs, sondern generell auch des Handwerks. Was hat sich in den letzten Wochen, den letzten Monaten so für dich verändert? Du hast den Titel jetzt seit Anfang März, da war die Zukunft Handwerk in München. Ist jetzt ein paar Wochen her.
Ja, ist ein paar Wochen her. Die Zeit ging rasend schnell bis jetzt. Sehr viele Termine auch. Ich durfte sehr, sehr viele coole Menschen kennenlernen. Ich durfte sehr, sehr viele coole Handwerker kennenlernen und musste feststellen, wir hatten es ja am Anfang von unserem Gespräch schon mal ganz kurz, so diese Handwerksbubble, was da für krasse Macher mit dabei sind. Und das finde ich richtig stark. Und das ist auch das, was ich so den jungen Menschen einfach ans Herz legen möchte. So, die Welt braucht viel mehr Macher und die Gesellschaft braucht viel mehr Menschen, die was für die Gesellschaft machen. Und gerade in Zeiten, in denen Menschen Angst haben müssen, dass die KI irgendwelche Berufsgruppen ersetzt, das kann uns im Handwerk niemals passieren. Die KI kann uns maximal unterstützen, aber kein Handwerker kann jemals durch irgendwas ersetzt werden. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und das liegt mir auch am Herzen, den jungen Menschen einfach so ein bisschen ans Herz zu legen. Und dass sie vielleicht auch wirklich über den Tellerrand rausschauen. Wir haben so viele Handwerksberufe. Ich sage, da findet jeder seine Berufung. So, und wenn jeder seine Berufung findet, dann hat man sonntagabends kein Problem mehr, dass man denkt, oh Gott, morgen ist Montag und ich muss wieder zum Arbeiten. Sondern freut man sich, wenn man am Montagmorgen wieder arbeiten gehen darf.
Weil du gerade die KI angesprochen hast, ja, ich weiß, da gibt es ganz viele Horrorszenarien, was die KI alles wegnehmen kann. Ich würde es mal speziell auf euren Beruf, auf euer Gewerk beziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie eine KI in ein paar Jahren Verstorbene versorgen möchte oder dann Angehörige betreuen möchte. Ich glaube, das ist utopisch, oder?
Das funktioniert nicht, weil unser Beruf und unser Arbeitsalltag lebt ganz arg viel von dieser zwischenmenschlichen Kommunikation und Angehörigen, die ein Problem haben, so stellen wir uns vor, in unserer Familie ist jetzt jemand verstorben und wir sind komplett hilflos, weil wir gar nicht wissen, was wir machen müssen. Ja. So, und dann rufen wir beim Bestatter an und dann geht eine KI-Stimme ans Telefon. Wenn Sie einen Sterbefall zu bedauern haben, dann drücken Sie die 1. Ey, wo sind wir eigentlich? Das ist ja das Letzte, was eine Familie in diesem Moment möchte, sondern die möchten, dass da jemand ans Telefon geht, einmal das Beileid ausspricht und dann auch einfach einen Weg aufzeigt, wie man mit der Situation jetzt umgeht und wie es weitergeht. Und deswegen, also es kann niemals funktionieren. Was wir jetzt mittlerweile schon ein paar Mal gemacht haben, tatsächlich mit KI Dekorationen von Trauerfeiern zu erstellen und zu visualisieren, dass sich die Angehörigen besser vorstellen können. Also die KI kann maximal nur eine ganz große Unterstützung werden.
Das kann ja als Werkzeug dienen. Ne?
Richtig. Also ein weiteres Werkzeug im Werkzeugkasten.
So wie wir in unserem Beruf, in Redaktionen auch die KI als Werkzeug benutzen können. Aber trotzdem, letztendlich muss der Mensch immer noch drüber gucken und muss mit dem Werkzeug arbeiten können und braucht die Kompetenz. Und ja, das ist bei euch noch viel mehr als jetzt vielleicht in unserem Beruf. Aber gerade das Beispiel mit, da geht eine KI ans Telefon bei einem Sterbefall. Ja. Das stell ich mir schwierig vor.
Ja, es gibt Betriebe, da passiert's.
Ja, okay. Bei euch geht aber noch ein Mensch ran.
Bei uns geht immer ein Mensch ran, auch nachts um zwei, wenn in der Todesanzeige noch eine Korrektur gemacht werden muss.
Auch dann ist die Emily und ihr Team parat. Okay, gut zu wissen. Wenn wir auf Miss Handwerk nochmal zurückkommen, was steht da jetzt noch an? Was sind deine Pläne? Was möchtest du in den nächsten Monaten umsetzen?
Also konkrete Pläne habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht gemacht. Ich habe gesagt, alle Veranstaltungen überall, wo ich den Menschen, vor allem jungen Menschen, was erzählen kann, wie wertvoll das Handwerk ist, die nutze ich und die Gelegenheiten nehme ich dann auch mit. Wir haben ja keine Pflichttermine, die wir irgendwie unbedingt erfüllen müssen, was das Ganze natürlich ein bisschen einfacher macht, das Ganze auch zu gestalten. Aber ich bin schon überall, wo man mich fragt, ob ich bei einer Lossprechung noch eine Rede halten könnte. Ich schreie überall, ich bin dabei, weil ich bin nicht Miss Handwerk geworden, um jeden Termin abzusagen und sagen, ja, nee, darauf habe ich jetzt keine Lust, das gehört jetzt ein Jahr dazu. Und wenn das Jahr auch ein bisschen anstrengend ist, ich habe einen Reisegutschein gewonnen, dann kann ich nächstes Jahr danach dann erst mal Urlaub machen und mich erholen. Aber ja, also einfach jedes Sprachrohr, das irgendwie die Möglichkeit gibt, so gewisse Dinge und Werte der Gesellschaft weiterzugeben, die werden genutzt.
Was war so in deiner Zeit als Miss Handwerk so bisher die besonderste Erfahrung? Ist dir irgendwas besonders in Erinnerung geblieben?
Also super spannend, weil es sind super viele Dinge. Also gerade zum Beispiel die HeroCon in Dortmund, wo man einfach so viele Menschen kennengelernt hat. Ja. Dann aber auch unterschiedliche Kampagnendrehs, die man sonst hatte. Also es sind super, super viele Dinge, die da passiert sind. Und jede Veranstaltung ist für sich dann auch irgendwie so speziell und so eigen besonders. Also deswegen, es gibt jetzt so kein, also mir fällt gerade tatsächlich kein Highlight ein, weil irgendwie alles für sich so ein Highlight ist.
Ja, da bin ich gespannt, was dann noch für Highlights kommen in den nächsten Monaten und wo du noch überall sprechen darfst, wo du noch teilhaben darfst. Wünsche ich dir auf jeden Fall schon ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg damit.
Dankeschön.
Ich habe jetzt zum Abschluss unseres Podcasts noch ein paar Fragen, die stellen wir allen unseren Gästen. Das ist unser kleiner Abschlussblock. Die erste Frage, wenn du mal die Möglichkeit hättest, mit jemandem zu tauschen, mal einen Tag in ein komplett anderes Leben reinzugucken oder in einen anderen Beruf oder wo auch immer. Mit wem würdest du gerne mal tauschen?
Also ich würde da tatsächlich mal tauschen mit so einem, ich sag's mal, so einem richtigen Handwerker, mit jemandem, der auf der Baustelle arbeitet. Da habe ich jetzt, seit ich mit Handwerk bin und mit so vielen Menschen da zu tun habe, da hätte ich mal richtig Lust dazu,
Okay.
einfach da auch mal die Seite zu sehen. Ja, also sowas in die Richtung wäre es auf jeden Fall.
Spezieller Gewerkwunsch oder tatsächlich eher so, also wenn du sagst Baustelle, Baugewerbe.
Ja, irgendwie sowas.
Okay. Also sollte ja nicht ganz unmöglich sein, da mal irgendwie ein Praktikum oder so zu organisieren.
Ja, es wird auch irgendwann gemacht, das weiß ich.
Okay. Weil du, jetzt muss ich auf das nochmal zurückkommen, weil du gerade gesagt hast, ja, so richtiges Handwerk in Anführungszeichen. Du hast mir vor unserer Aufnahme auch erzählt, das Bestatterhandwerk wird ab und zu in Gesprächen gar nicht so richtig als Handwerk wahrgenommen. Ist es tatsächlich so, oder, dass ihr da irgendwo hinterherunterfallt?
Ja, also man hat uns als Bestatter im Handwerk eigentlich so gar nicht wirklich auf dem Schirm. Viele sagen immer, ja, ihr gehört doch nicht zum Handwerk, aber doch auch wir gehören zum Handwerk, wie ein Bäcker, wie ein Friseur eben auch, weil ich sage, jeder im Handwerk tut ja was für die Menschen und genauso machen wir es auch. Und dann muss es nicht irgendwie ein Werkstück sein, was am Ende des
Ja.
Tages rauskommt, sondern unser Handwerk ist halt einfach der Umgang mit Angehörigen und mit trauernden Familien.
Ja. Und dann letztendlich die Versorgung von Verstorbenen. Natürlich, das ist dann doch auch Handwerk.
Ja, auch das natürlich darf man nicht vergessen und auch so Dinge wie ein Sargausschlag und so weiter.
Ja.
Also ich kann auch mit einem Hammer in der Hand umgehen. Das klappt schon auch. Also das sind natürlich so viele unterschiedliche Dinge. Auch das Ausheben von einem Grab zum Beispiel. Jede Bestattungsfachkraft, jeder ausgebildete Bestatter kann mit einem Bagger ein Grab ausheben. Man sieht es nicht unbedingt immer allen an, aber auch das wird geprüft und das muss man können. Und es ist einfach so vielseitig.
Ja. Und zeigt halt wirklich, welche Möglichkeiten es im Handwerk gibt. Wir haben über 130 Ausbildungsberufe und da zählt der Beruf Bestattungsfachkraft genauso mit dazu. Ja. Also da machen wir einen Haken dran und nageln es nochmal an die Wand. Bestatter sind Handwerker.
Richtig.
Punkt. So. Nächste Frage, Emily. Was bedeutet für dich persönlich Handwerk?
Für mich bedeutet Handwerk, was, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dass wir mit unseren Händen was für die Gesellschaft machen. Und das tun wir im Handwerk irgendwie alle. Sei es, wenn irgendjemand morgens anruft und sagt, oh Gott, bei mir kommt kein Wasser aus dem Wasserhahn mehr raus, so, und das wird dann behoben. Also es sind ja immer die Handwerker, die irgendwas für die Gesellschaft machen. Und das ist das Handwerk eigentlich für mich. Dieses, wir Menschen tun was für andere Menschen und tun Gutes damit.
Ich habe zum Abschluss noch vier Begriffe mit der Bitte, kurz und knapp auf diese Begriffe zu antworten. Erster Begriff: Was ist für dich Heimat?
Das Gefühl von Zuhause und Geborgenheit.
Und das ist in Geislingen?
Ja.
Hast du irgendein Vorbild?
Ein Vorbild gar nicht konkret, aber tatsächlich geht es schon so in die Richtung, auch diese Vorbilder fürs Handwerk, die viel auf Social Media machen, die viel ihre Berufe auch einfach so ein bisschen zeigen, was sie da machen. Ich finde, das sind schon sehr, das sind Vorbilder, die unsere Gesellschaft braucht und das sind die Vorbilder, die junge Menschen brauchen.
Und auch mittlerweile kann man auch dich als Vorbild dann dazu zählen. Vorbild für dein Gewerk.
So hätte ich das jetzt nicht gesagt, aber
Ja, ey, aber es gehört doch mit dazu.
ja.
Also wenn wir über Vorbilder gesprochen haben und für Vorbilder für das Handwerk, und da bist du als Miss Handwerk natürlich jetzt noch mehr, natürlich mit eins der Vorbilder für andere Generationen. So, da darfst du auch annehmen.
Das mache ich jetzt einfach mal, danke.
Letzter Begriff, letzter Punkt. Hast du irgendein Motto?
Leb dein Leben, solange du gesund bist und Zeit hast und verschieb nicht zu viel auf morgen.
Das passt ja ziemlich genau zu dem, was wir auch gesprochen haben, wie du auch dein Leben gestalten möchtest.
Ja, richtig.
Emily, ich hoffe, wir können mit diesem Gespräch so den einen oder anderen Anstoß geben an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja genauso auch mit dem Thema Tod irgendwann konfrontiert werden. Und für mich sind jetzt zwei Tipps, würde ich eigentlich gerne rausgeben. Die Bestattungsvorsorge, da sollte man sich mal drum kümmern. Guckt euch das mal an und informiert euch darüber. Und da hast du vorher auch ein Wort gesagt, einfach das Leben jeden Tag zu einem guten Tag gestalten. Auch das nehme ich jetzt mal mit hier ins Auto rein, weil ich finde, das sollten wir alle ein bisschen mehr bedenken, oder das sich mehr in den Kopf bringen. Ja, ja, das Leben leben und glücklich sein, wenn man das Leben leben darf.
So sieht's aus.
Emily, dann danke ich dir ganz recht herzlich für deine Zeit hier bei uns im Podcast. Dankeschön, dass du uns in das Bestatterhandwerk mitgenommen hast. Dir persönlich alles, alles Gute und bis bald.
Ja, danke für die Einladung. Bis bald.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.